In der Kirche hier haben wir uns aber dazu entschieden, darüber zu reden. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund, und das finde ich, ist eigentlich so der ausschlaggebendste Punkt für mich persönlich, Jesus hat ziemlich viel über Geld gesprochen. Und wenn es für ihn wichtig ist und wenn er das für wichtig empfunden hat, über Finanzen und über Geld und unseren Umgang mit Geld zu reden, ist das für mich Grund genug, dass wir auch darüber reden sollten, oder? Das andere ist, Gott ist jemand, der es vorlebt, was er selber sagt. Das finde ich so genial. Gott fordert nicht etwas von uns, was er selber nicht einhält oder was er selber nicht tut, sondern Gott ist ein Gott, der größte Geber ist. Er ist derjenige, der so viel gibt, so viel kannst du in deinem Leben gar nicht geben. Und das finde ich genial, weil Gott da ein Vorbild sein kann für uns. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir die Prinzipien lernen und umsetzen, die Gott uns in seinem Wort gibt, dann wird es uns zum Segen werden. Dann werden wir ein richtig geniales, ein richtig cooles Leben haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Heute ist der Titel Geben macht glücklich. Es gibt so Gesetzmäßigkeiten in der Welt, Dinge, die einfach funktionieren und die auch intuitiv irgendwie für uns logisch sind und richtig sind. Zum Beispiel, wenn ich diesen Stift hier nehme, ihn hochhalte und loslasse, fällt er auf den Boden. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Soweit kommen alle, glaube ich, auch physikalisch noch mit. Auch ich, der Physik eine absolute Null ist. Es gibt andere Gesetzmäßigkeiten und Regeln in dieser Welt, die wir auch kennen und die Sinn machen. Zum Beispiel das Gesetz des dynamischen Auftriebs. Also, wenn du im Auto unterwegs bist und fährst und machst mal das Fenster runter und hältst deinen Arm raus und winkelst die Hand so ein bisschen an, dann wirst du merken, dass dein Arm automatisch nach oben gedrückt wird. Das ist das Prinzip, warum Flugzeuge fliegen. Ich habe mir das alles vorher durchgelesen, damit ich euch das erklären kann. Ja, das ist richtig gut. Ich habe ja nicht aufgepasst in der Schule, genau. Seht ihr? Und dann gibt es das Gesetz, das heißt das Gesetz der Trägheit der Masse. Und das kennt jeder von uns abends auf der Couch, wenn wir einmal dort sitzen und dann hoch müssen Richtung Bett oder irgendwie, naja, Klo hat halt irgendwann den Vorteil, dass es sehr dringlich wird, deswegen geht man. Aber dieses Gesetz besagt, dass ein Gegenstand immer in dem Zustand bleibt, in dem es ist. Also Bewegung ist erstmal mit Energie verbunden, die darauf einwirken muss. Aber es gibt auch Gesetze und Regeln in dieser Welt, die erstmal irgendwie nicht so richtig viel Sinn machen. Die wir irgendwie auf den ersten Blick nicht so richtig so einfach mal eben erklären können, wie jetzt den Stift. Das ist logisch, das sagen wir alle. Ja klar, wenn die Sachen alle hochfallen würden, hätten wir ein Problem. Zum Beispiel den Member-Effekt. Dieser wurde nach einem Studenten aus Tansania benannt. Und sein Kurs hatte die Aufgabe, Eiscreme herzustellen. Und so haben sie da Sahne und Zucker, benutzt man glaube ich, um Eiscreme herzustellen, aufgekocht. Und alle Schüler haben das abkühlen lassen und dann in ein Tiefkühlfach gestellt. Dieser Student hat gedacht, ich bin cleverer als alle anderen, ich spare mir die Abkühlphase und packe das heiße Zeug direkt in den Gefrierschrank. Was da beobachtet wurde, ist, dass seine Masse, die fast kochend ins Gefrierfach gestellt wurde, schneller kalt wurde, als die Masse, die vorher abgekühlt wurde und dann erst ins Gefrierfach kam. Das ist der Member-Effekt. Leute, Wissenschaftler forschen und sind sich nicht einig darüber, wie genau und warum und wieso und weshalb das Ding jetzt funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung und muss auch zugeben, ich habe da nicht so wahnsinnig viele Stunden in der Nachforschung investiert, um das euch jetzt genau erklären zu können, wie die verschiedenen Positionen sind. Bringt uns hier auch nicht weiter. Aber es macht erstmal auf den ersten Blick nicht so richtig viel Sinn, oder? Warum etwas, was kocht, was heiß ist, schneller gefriert als etwas, was nicht heiß ist und was kocht. Wolken schweben über die Erde. Und ganz leicht und irgendwie so bauschig und so schön fluffig. Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, wie man so auf den Wolken schweben könnte. Ich habe eine komische Kindheit gehabt. Wenn man sich überlegt, dass diese Dinge aus hunderten Tonnen von Wasser bestehen, die, wenn es regnet, auch alle auf die Erde fallen. Oder ein Gesetz dieser Welt, das meiste, was gut schmeckt, ist ungesund. Das macht keinen Sinn, aber es ist so. Und so wie es eben diese physikalischen Gesetze oder Effekte gibt, gibt es auch im Reich Gottes Gesetzmäßigkeiten, Effekte, die einfach funktionieren. Wie zum Beispiel Galater 6, Vers 7 heißt es, wir säen, was wir ernten. Gut, da sagst du, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig geistig, das macht irgendwie Sinn. Ja, was du säst, das wirst du auch ernten. Aber das kannst du übertragen in jeden Bereich deines Lebens. Ob das jetzt in Beziehungen ist, ob das im finanziellen Bereich ist, ob das in was auch immer ist, du kannst es übertragen und es wird funktionieren. Eine andere Regel ist, geh so mit anderen um, wie andere mit euch umgehen sollen. Gott sagt hier, es ist gut für euch, wenn ihr andere gut behandelt, ganz egal, wie sie euch entgegentreten und wie sie euch entgegenstehen. Aber das macht intuitiv erstmal nicht so richtig viel Sinn. Also wenn ich mich jetzt mit dem Tobi richtig anlegen würde und ihm so richtig gegen Schienbein trete und ihm Nettigkeiten an den Kopf werfe, was ich niemals tun würde, weil ich ihn echt schätze und gern habe, macht es doch überhaupt keinen Sinn, wenn er dann mit einem Herz voller Liebe mir entgegenspringt und sagt, Tobi, du bist der Beste überhaupt und keine Ahnung, ja, das würdest du immer tun, das weiß ich, aber es macht erstmal intuitiv keinen Sinn. Und trotzdem sagt Gott hier, hey, es macht Sinn, wenn du das tust. Ehre Vater und Mutter und du wirst ein langes Leben haben und es wird dir gut gehen. Es gibt so Dinge im Reich Gottes, die Gott aufstellt und aufgestellt hat, nicht als ein Muss, sondern als ein Hinweis, wenn du das tust, wird dir etwas Positives, etwas Gutes geschehen in deinem Leben und es wird dir gut gehen. Ein Effekt, eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Und heute möchte ich über ein so ein Ding sprechen, was erstmal intuitiv sich gar nicht so richtig erschließt für uns. Und es ist ein Zitat von Jesus aus der Apostelgeschichte. Aber bevor wir in den Text reinsteigen, habe ich eine Frage an euch. Gibt es jemanden hier, der mir mal 50 Euro leihen kann oder geben kann?
Ja.
Gibt es einen?
Okay.
Ich. Super. Danke. Gut. Ein Glück. Lass uns gemeinsam Bibel lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann könnten wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Und jetzt kommt das Zitat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Es liegt mehr Segen im Geben als auf dem Nehmen. Und daher auch der Titel dieser Predigt, Geben ist Segen. Und das macht irgendwie, also wenn man diesen Vers sich anguckt, das macht nicht so richtig Sinn. Es ist irgendwie intuitiv erstmal so, dass ich mir das durchlese und sage, irgendwie nicht so richtig clever. Die Woche kam meine Steuersoftware mir wieder geschickt. Das heißt, das ist immer so das Zeichen, das Jahr neigt sich dem Ende. Das ist auch für mich der Moment, wo ich checke, ach ja, jetzt kommt langsam Weihnachten. Das bedeutet, irgendwann im nächsten Jahr werde auch ich meine Steuererklärung machen, so wie ihr hoffentlich auch alle es tut. Und wer von euch freut sich darüber, wenn am Ende dieser Steuererklärung draufsteht, du hast eine dicke Nachzahlung zu leisten? Wer freut sich darüber mehr als jemand, der sagt, der drunter stehen hat, hey, du kriegst richtig viel Kohle wieder? Auch Bernie, ich liebe es, dass du da bist. Es ist echt cool. Weil es macht auf den ersten Blick macht es keinen Sinn, dass da steht, du musst viel mehr Geld nachzahlen, als dass du es bekommst. Weil jeder von uns bekommt lieber Geld wieder, als dass er es gibt. Aber Jesus sagt hier, es wird dich glücklicher machen, etwas zu geben, als etwas zu bekommen, anderen weiterzugeben. Lasst uns mal gemeinsam weiter in der Bibel schauen, in die Bergpredigt. Das ist eine ganz bekannte Rede von Jesus, die er hält auf einem Berg, deswegen heißt das Ding Bergpredigt. Und darin sagt er einige bekannte Zitate und einige wirklich wichtige Punkte, die uns weiterhelfen, um dieser Gesetzmäßigkeit mal so auf den Grund zu gehen und ihn nachzuspüren. Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomon in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Ja, das ist wieder Jesus, ne? Der haut hinten noch so einen raus. So. kleine Schelle hinten dran. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was wollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Drei Dinge, die ich heute aus dem Bibeltext so ein bisschen herausheben will und beleuchten will. Der erste Punkt ist, die erste Frage, Gott oder Mammon? Wem möchte ich dienen? Vers 24, ganz am Anfang. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und es ist ja spannend und irgendwie auch ein krasser Vers. Jesus sagt hier, du kannst nicht gleichzeitig zwei Herren dienen, es geht nicht. Du kannst nicht irgendwie gleichzeitig bei zwei Leuten unterwegs sein, auf zwei Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ich würde jetzt sagen, ja, ist ja logisch. Entweder Gott entscheidet über mein Leben oder ich tue es und ich entscheide über mein Leben. Aber das Ding ist, das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Du hast nicht die Wahl zwischen Gott und dir selbst, sondern zwischen Gott und dem Mammon, dem Geld. Keiner von diesen beiden Herren bist du selbst. Du hast die Wahl zwischen Gott und Geld. Das Wort, was hier für Geld übersetzt ist, was Mammon heißt, kommt aus dem Aramäischen, ist die Muttersprache Jesu. Und es ist immer so, dass solche Worte beladen sind mit Bedeutung. Und in dem Kontext von Jesus macht das auch total Sinn. In unserem Kontext hören wir Mammon und denken uns, Geld halt, ne? Mammon könnte man auch so übersetzen als ein Gott des Reichtums, ein Gott des Wohlstandes. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, du hast die Wahl, in deinem Leben Gott zu dienen oder dem Gott des Wohlstands zu dienen. Und er stellt es so gegenüber und es gibt zwei Lebensmodelle und er macht es hier extrem schwarz-weiß. Und ihr wisst, Welt ist niemals nur schwarz-weiß, es gibt viele Grauzonen, aber es ist manchmal hilfreich, sich das so gegenüberzustellen, um zu verstehen, was der eigentliche Punkt ist, den Jesus hier setzen möchte. Er sagt, die Einstellung Gottes zu Geld ist, Geld muss Gott dienen. Die Einstellung von Mammon zum Geld ist, Geld muss mir dienen. Gott sagt, vertrau auf Gott, er wird dich versorgen. Mammon sagt, vertrau auf deinen Wohlstand, Gott brauchst du nicht. Gott sagt, Geld macht dich nicht glücklich, Gott macht dich glücklich. Mammon sagt, wenn du noch ein bisschen mehr Geld auf deinem Konto hast, wenn du noch so ein bisschen so 200, 300, 400, 500 Euro mehr im Monat hast, dann bist du glücklich und es wird niemals reichen. Das Resultat, wenn wir im Gottessinn unterwegs sind, ist, dass wir Freiheit erleben. Das Resultat, wenn wir im Sinne Mammons unterwegs sind, im Sinne dieses Gottes des Wohlstandes, regiert in unserem Leben Angst, Sorge, Gier und Geiz. Und Jesus malt das hier so schwarz-weiß und ich finde es manchmal genial, das schwarz-weiß zu haben, weil es ist dann einfacher, sich zu entscheiden. Du hast die Wahl in deinem Leben, Gott zu dienen mit deinen Finanzen oder eben dem Mammon. Und die zweite Frage ist, was ist deine Erdnuss? Vers 33, es soll euch zuerst ums Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und Jesus sagt hier Folgendes, wenn du ein großzügiges Leben leben möchtest, ein Leben, was seine Ressourcen dorthin investiert, wo Gott sie haben will, wirst du erleben, dass Gott dich darin auch gebraucht und dich darin freisetzen wird. Wenn wir zuerst das Reich Gottes im Blick haben, wenn wir sagen, Gott, ich möchte dir dienen mit dem, was ich habe, mit dem, was du mir zur Verfügung gestellt hast, erleben wir, dass Gott dir genau das gibt, was du dazu brauchst. Könnt ihr den Gedanken folgen? So funktioniert das bei Gott. So ist der Reich Gottes-Effekt in dem Ganzen. Er fordert nichts von uns, was er nicht bereit wäre, für uns selbst zu geben. Ein gutes Beispiel für mich ist da einfach auch der Zehnte. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wir 10% unseres Einkommens in die Kirche geben, dass das ein Prinzip ist, was Gott in seinem Wort verankert hat. Und mir begegnen immer wieder Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, und ich will mich davon auch nicht freisprechen, weil auch mir geht es manchmal so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man wird dadurch beraubt. Oder führen das so ein Stück weiter als eine Gesetzmäßigkeit, was sie irgendwie hart empfinden, dass Gott das Gesetz gemacht hat und das muss ich jetzt tun und eigentlich ist da so viel Geld und ich weiß gar nicht. Mir hilft der Blick darauf, dass der Zehnte eigentlich eine Einladung Gottes ist, seine Power, seine Kraft in meinem Leben zu erleben. Warum? Weil ich Monat für Monat erlebe, wie am Ende des Monats es gereicht hat. Und diese 10%, die ich da weggegeben habe, mir eigentlich nicht fehlen. Und es irgendwie möglich war, Finanzen freigesetzt wurden durch irgendwelche anderen Geschichten oder mir Dinge geschenkt bekommen oder was auch immer. Es reicht immer. Es reicht immer. Und ich glaube, das ist es, wie es bei Gott funktioniert. Wenn wir seine Sache an erster Stelle stellen und sagen, ich möchte dir geben, dann wird er auch uns geben. Gott lässt sich nicht lumpen, weil er ist der größte Geber, den es gibt. Ein Beispiel aus einem Buch, Ein Leben voller Segen von Robert Morris. Er erzählt dort in einem Kapitel über einen Studenten, der Theologie studiert, er will Pastor werden und er hat nicht so wahnsinnig viel Geld, wie es Studenten häufiger haben, aus Costa Rica. Und er sagt, okay, ich suche mir also einen Job, ich arbeite, während ich studiere und heuert dann eine Erdnussplantage an. Und er sagt seinem Chef, lieber Chef, jede Woche möchte ich, dass du mir eine Erdnuss gibst und den Wert dieser Erdnuss von meinem Lohn abziehst. Er hätte sich doch einfach einstecken können. Ich meine, Erdnussplantage, das fällt nicht auf, ob da jetzt eine Erdnuss mehr oder weniger irgendwie am Ende auf diesem Riesenberg liegt. Aber er wollte ehrlich sein, hat gesagt, hey, das tue ich so. Und so hat der Chef es auch getan. Er hat jede Woche eine Erdnuss bekommen. Und diese Erdnuss hat er einen seiner Klassenkameraden geschenkt. Jede Woche jemand anderen. Am Ende des Jahres hat er durch seine Arbeit dort so viel Geld bekommen, dass er den ärmsten Studenten das Unterrichtsmaterial kaufen konnte. Nach einem weiteren Jahr hat Gott ihn so gesegnet, dass er das Schulgeld für andere Studenten für ein komplettes Jahr bezahlen konnte. Am Ende seines Studiums konnte er das Geld für 10 Studenten bezahlen. Als er einige Jahre raus war und gearbeitet hat, kaufte er sich die Plantage, in der er angeheuert hatte als Student. Und das Ding ist durch die Decke gegangen. Da ist richtig Kohle bei rausgekommen, sodass er das Geld investieren konnte, um viele weiteren Studenten das Studieren zu ermöglichen, die kein Geld hatten, um das zu tun. Und das finde ich eine geniale Geschichte. Wo Gott treu war, wo Gott sich dazugestellt hat und ihm Möglichkeiten gegeben hat, das zu investieren, was Gott ihm gegeben hat. Die Geschichte zeigt mir mehrere Dinge, aber zum einen müssen wir nicht mit den riesigen Sachen anfangen. Es war eine Erdnuss. Einmal in der Woche. Eine kleine, poplige Erdnuss. Die hat noch nicht mal satt gemacht. Das war einfach nur ein Symbol, ein Zeichen, ein, hey, ich investiere mich hier rein. Und es war großzügig für ihn, weil es war ein großer Wert für ihn, den er da gegeben hat. Die Frage ist, was ist deine Erdnuss? Was ist das, was du geben kannst? Was ist das, was du investieren kannst? In deinem Leben, in deiner Woche, in dem, was du geben kannst, damit andere Menschen gesegnet werden. Und ich glaube, dass das stimmt, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Wenn wir unsere Erdnuss nehmen, das Kleine, was wir haben, nehmen und investieren es, werden wir erleben, wie er für uns sorgt. Gott lässt sich da nicht lumpen. So wie dieser Student erlebt hat, dass er dann auf einmal mehr Geld hatte, als er eigentlich gedacht hat, was er hat, und konnte es weiter investieren und wiederum Menschen segnen, hat Gott ihm noch mehr gegeben. Und er konnte noch mehr investieren. Und Gott hat ihm noch mehr gegeben und er konnte noch mehr investieren. Versteht ihr? Das ist Gottes Prinzip, Gottes Effekt in dem Ganzen. Und es ist nicht logisch, es ist nicht irgendwie leicht, sich aufzuschließen, zu sagen, ja, völlig klar, kann ich nachvollziehen, ich gebe was weg und am Ende habe ich mehr. Das macht keinen Sinn. Aber so funktioniert es im Reich Gottes. Und wenn wir darüber sprechen, zu geben, reden wir von der Erdnuss. Es geht nicht darum, dass hier irgendjemand einen Kredit aufnimmt, damit er oder sich verschuldet, um andere zu beschenken. Das ist nicht das, was Gott möchte. Sondern die Frage ist, was hast du von Gott bekommen, was du geben kannst? Wir können uns entscheiden, wem wir dienen wollen, Gott oder dem Mammon. Und Gott wird uns versorgen mit dem, was wir brauchen, um großzügig zu sein. Finde ich ein total geniales Konzept Gottes hier. Und der dritte Punkt, das ist so der Hauptteil dieses Bibelverses, was wir gelesen haben. Wir können nicht mehr geben, als Gott uns schon gegeben hat. Und er zieht hier zwei Vergleiche. Das eine sind die Vögel, das andere die Blumen. Er sagt, wenn Gott die Vögel schon so macht, dass sie nicht säen müssen, nicht ernten müssen, sondern einfach irgendwo hinfliegen, was zu essen haben und irgendwann werden sie nicht mehr gesehen. Wie viel mehr wird Gott für euch sorgen? Wenn Gott schon Vögel so macht, dass sie sich eigentlich um nichts kümmern müssen, keine Sorgen machen müssen, wie sie Essen kriegen, wie sie irgendwie versorgt sind, sondern alles da ist und Gott ihn großzügig gibt, wie viel mehr wird er sich dann um dich und um mich kümmern? Oder die Blumen auf dem Feld, die Gott so schön macht und nicht nur irgendwie funktional. Das finde ich so genial. Gott könnte ja auch Blumen einfach so machen, dass sie funktionieren. So, dass das mit der Bestäubung hinhaut und Früchte und keine Ahnung. Aber Gott macht sie schön. Der haut da noch richtig einen raus. Und macht nur irgendwie, hey, die Farbe habe ich auch noch lange nicht mehr gesehen. Komm, jetzt kreieren wir hier noch was. Machen richtig was Schönes draus. Kreativ und schön. Wie viel mehr Schönheit wird Gott dir geben? Dich ausstatten, eben nicht nur funktional, sondern dich beschenken und großzügig zu dir sein. Gottes Herzschlag ist nicht dein Geld. Gottes Herzschlag bist du. Er möchte dich. Er sieht dich. Und er möchte dir begegnen. Und dann sagt er, hört auf, euch Sorgen zu machen. Gott versorgt euch mit allem, was ihr braucht. Das ist irgendwie so, ich finde das irgendwie entspannend, das zu lesen. Macht euch keine Sorgen, Gott versorgt euch. Und ja, auch ich kenne die Situation, wo man sich Sorgen macht, weil irgendwie man das Gefühl hat, es reicht ja doch nicht. Und irgendwie ist es vielleicht doch mal eng und weiß ich nicht, da kommen größere Ausgaben und man weiß nicht, wie soll das funktionieren. Hey, Gott gibt hier eine Verheißung. Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Ich sorge mich um dich, kümmere du dich um meine Kirche, kümmere du dich um mein Reich, kümmere du dich in erster Linie um meine Anliegen, dann werde ich mich um deine Anliegen kümmern. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit, was mit dem Geld passieren soll, was Steffen mir gegeben hat. 50 Euro. Vielleicht habt ihr euch gedacht, Mensch, die sind ja cool drauf, ich stelle mich auch mal hier vorne hin und sage, wer hat Geld und ich krieg das. Vor dem Gottesdienst habe ich Steffen angesprochen und habe ihm gesagt, ich werde dir 50 Euro geben. Und wenn ich auffordere, jemand frage, hat jemand 50 Euro, dann wird Steffen nach vorne kommen, er wird der Erste sein, wird sich beeilen, deswegen sitzt er auch ganz weit vorne, und wird mir die 50 Euro geben, die er ja von mir bekommen hat. Immer dann, wenn Gott uns bittet, ihm etwas zu geben, ist es wie bei diesem Beispiel. Alles, was ich habe, kommt von meinem Gott. Alles, was ich besitze, hat er mir zuerst gegeben. Ich bin heute Morgen aufgestanden aus einem warmen Bett. Unser Kühlschrank war nicht leer, sondern da war was drin und wir konnten frühstücken. Meine Dusche war warm. Es geht mir gut. Ich habe eine tolle Gemeinde, ich habe eine tolle Arbeit, ich habe eine geniale Familie. Mir geht's gut. Und ich habe Werte, auf denen ich mein Leben aufbauen kann. All das kommt von meinem Gott. Wann immer Gott mich bittet, etwas weiterzugeben, gebe ich eigentlich nur etwas von dem wieder zurück, was er mir schon lange gegeben hat. Diese 50 Euro haben Steffen jetzt nicht wehgetan, weil ich habe es ihm vorher gegeben. Fairerweise muss man sagen, ich hatte selber kein Bargeld da, deswegen hat mir Carina selber 50 Euro geliehen. Aber es funktioniert, das Beispiel funktioniert. Wenn Steffen mir dieses Geld nicht wiedergegeben hätte, wäre es irgendwie etwas dreist gewesen, oder? Es wäre irgendwie frech gewesen. Weil ich habe es ihm ja gegeben. Es ist jetzt nicht meins, aber es ist meins. Und ich habe es ihm gegeben. Das heißt, wenn Gott mich bittet, etwas zu geben und ich sage nein, ist es im Grunde auch irgendwie dreist, oder? Es ist im Grunde genommen auch genau so. Gott hat mir Finanzen zur Verfügung gestellt, Gott hat mir Talente gegeben, Gott hat mir Gaben gegeben, Gott hat mir all das gegeben, was ich habe und was ich brauche zum Leben. Und jetzt sagt Gott zu mir, hey, gib mir doch einen Teil davon zurück, indem du andere dadurch segnest. Geben ist Segen. Und ich sage, nee Gott, ist meins, behalte ich. Habe ich keinen, nee, sehe ich nicht, mache ich nicht. Das wäre irgendwie dreist, weil Gott hat es mir gegeben. Es ist ein Prozess und wir lernen, Gott darin zu vertrauen. Aber wann immer ich diese Entscheidung treffe und sage, Gott, mit dem, was ich habe, möchte ich mich investieren in deine Sache. Mit dem, was ich von dir bekommen habe, möchte ich großzügig leben. Treffe ich eine Aussage. Und die Aussage ist, Gott, ich vertraue dir mehr, dass du mich versorgst, als meinen eigenen Fähigkeiten, mich um mich selbst zu kümmern. Gott, ich vertraue dir mehr, dass du mich versorgst, als dass ich meinen Fähigkeiten vertraue, mich selber zu versorgen. Gott, ich mache mir keine Sorgen um mein Essen, ich mache mir keine Sorgen um meine Versorgung, sonstige Sachen, weil hey, du hast die Vögel gemacht und sie müssen sich nicht sorgen, du machst die Blumen, du hast sie wunderschön gemacht, warum auch immer du es getan hast, du hast es getan, hey, ich brauche mir keine Sorgen machen, weil du gibst mir einen größeren Wert. Du siehst mich und du weißt, was ich brauche und du willst mich segnen in meinem Leben. Und wenn ich anfange, mich um deine Sachen zu kümmern, fängst du an, dich um meine Sachen zu kümmern. Du wirst mir das geben, was ich brauche, damit ich großzügig leben kann. Das ist die Aussage, die ich treffe. Das ist eine Vertrauensaussage. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Fähigkeit, mehr zu geben, als meinem Denken mehr zu brauchen. Und das ist das Prinzip, wie es bei Gott geht. Wenn wir uns um seine Sache kümmern, wird er uns versorgen. Und das ist nicht logisch, so zu leben. Das macht keinen Sinn, so nach menschlichen Maßstäben gesehen. Das ist für mich genauso ein komisches Mysterium, wie warum Flugzeuge fliegen. Ihr merkt, Physik ist nicht mein Ding. Das ist nicht logisch. Zu sagen, mir ist es wichtiger, andere zu segnen, statt selber gesegnet zu werden. Ich gebe und es macht mich glücklich. Geben ist seliger statt nehmen, sagt Luther. Jetzt habe ich viel über Geld gesprochen, aber es geht dabei eigentlich nicht um dein Geld, sondern es geht eigentlich um Gott. Es geht eigentlich nicht um dein Geld, sondern es geht um Gott und um dich. Um einen Gott, der so gut ist mit dir, der es so gut meint mit dir, der dich versorgt, der vertrauenswürdig ist, der selbst bereit war, so großzügig zu werden und so großzügig zu sein, wie du es dir selber gar nicht vorstellen kannst, was überhaupt nicht in deinen und in meinen Kopf reinpasst. Ein Gott, der all in gegangen ist, der dir alles gegeben hat, was er nur geben kann. Und jetzt zu dir sagt, hey, das, was ich dir gegeben habe, setz es ein, um andere zu segnen. Setz es ein, großzügig zu sein. Setz es ein, warum? Ich will dir mehr geben. Ich will dich segnen und segnen und segnen. Und immer noch einen drauflegen, immer noch eine Schippe drauflegen. Da gibt es noch mehr. Das Größte, was er gegeben hat, sagt Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Gott war bereit, seinen einzigen Sohn in diese Welt hinzugeben, ihn sterben zu lassen am Kreuz, für deine und für meine Fehler. Und du bist wahrscheinlich schon, also du bist jetzt vielleicht hier und bist viele Jahre Christ und hast Gemeinde seit deiner Geburt mit aufgesaugt und du sagst, hey, das kenne ich, das habe ich schon gehört, ja, ja, ja. Hey, begeistert dich das noch? Lassen wir zu, dass uns das nochmal neu packt, was Gott da eigentlich getan hat? Oder vielleicht bist du hier und hörst das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal und sagst ja, so richtig begreifend tue ich das eigentlich immer noch nicht. Willkommen im Club, das tue ich auch nicht. Aber Gott hat es getan. Für deine und für meine Fehler. Für das, wo immer wir versagen. Wo wir immer wieder voll in die Pfanne hauen. Wo wir es einfach nicht auf die Kette kriegen. Wo wir es nicht hinbekommen. Er hat die Schuld bezahlt, die ich verursacht habe. Er hat sich darum gekümmert, dass mein Leben lebenswert ist, dass mein Leben gesegnet ist, obwohl ich da gar nichts dafür kann. Ich habe nichts dafür getan. Er hat alles getan. Er hat die Schuld bezahlt, die ich versorgt habe, damit ich leben kann. Und das ist es, wie unser Gott tickt. Das ist das Prinzip, was Gott dahinter hat. Hey, Gott sieht dich, Gott liebt dich, Gott möchte das Beste für dein Leben. Aus dem Grund geht er all in. Er sieht dich und er liebt dich. Und aus dem Grund geht Gott all in. Gott setzt alles daran, weil er will dich segnen. Und Gott sagt auch nicht zu dir, gib was weg von dem, was ich dir gegeben habe, damit es dir schlechter geht. Sondern Gottes Prinzip ist, gib was weg, damit ich dir noch mehr geben kann. Gib wieder was weg, damit ich dir noch mehr geben kann. Hey, ich will dich überschütten mit Segen. Ich will, dass es dir so richtig pudelwohl geht. Ringsrum gesund. Warum? Weil ich dich sehe und weil ich dich liebe. Weil ich das Beste für dich haben möchte. Er ist großzügig und er liebt es zu geben. Und ich möchte ein Angebot machen. Und das Lobpreisteam, ich würde gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte zum Ende kommen. Vielleicht sitzt du hier und hast mit dem Glauben und mit Jesus gar nicht so viel zu tun. Du bist hier und sagst, ja, das, was du da sagst, Tobi, klingt irgendwie spannend, aber so richtig was mit anfangen kann ich eigentlich nicht. Ich möchte aber ganz gerne diese Verbindung irgendwie zu Gott haben. Ich möchte ganz gerne das, wovon du erzählt hast, dass dieser Gott mich liebt, dass er wirklich interessiert ist an meinem Leben, dass er mich segnen möchte, dass er mich überschütten will mit all dem Guten, dass da ein Gott ist, der irgendwie ja, Gott ist für mich immer so weit weg gewesen, irgendwie so transzendent, weit irgendwie nicht greifbar, nicht erlebbar, nicht erfahrbar. Hey, ich sag dir, unser Gott ist ein lebendiger Gott. Gott ist ein Gott, der sich dir zeigen möchte und du kannst ihn erleben. Vielleicht nicht anfassen, so face to face, aber Gott wird sich dir offenbaren, sagt die Bibel. Er wird sich dir zeigen in einer Art und Weise, dass du ihn erleben und begreifen kannst. Gott wird dir eine Liebe geben, die du vorher noch nie erlebt hast. Gott wird dir Dinge zeigen in deinem Leben, über dich dir zeigen, die du vielleicht gar nicht kennst und weißt. Warum? Weil er dich liebt. Weil er das Beste möchte für dich. Und ich will dir ein Angebot heute Morgen machen. Eigentlich ein ganz einfaches Angebot. Du kannst es haben. Gott macht dir dieses Angebot. Du kannst diese Liebe, diese Güte, diese Annahme, dieses Erleben Gottes, kannst du erleben. Ganz einfach. Wenn du sagst, Gott, hier bin ich und ich möchte dich erleben. Es tut mir leid für die Dinge, die ich getan habe. Es tut mir leid für Sachen, die irgendwie schief laufen in meinem Leben, wo ich genau weiß, hey, da stolper ich schon seit x Jahren drüber. Und immer wieder mache ich den gleichen Fehler. Und immer wieder mache ich den gleichen Fehler. Und irgendwie kriege ich es nicht auf die Kette. Gott, ich versuch's mal mit dir. Dann ist das ein Gebet entfernt. Gebet ist nichts anderes, als mit Gott zu sprechen. Und ihm zu sagen, Gott, hier bin ich. Komm und begegne mir. Begegne mir in meiner Situation. Ich möchte dich erleben, wirklich erleben. Und das ist ein Angebot, was ich dir nicht nur machen möchte, wenn du heute das erste Mal irgendwie davon gehört hast, oder das dritte, vierte, fünfte Mal und das erste Mal dieses Gebet betest, sondern das ist ein Angebot, was Gott jedem von uns immer wieder gibt. Egal, wie lange wir sind, das gibt er mir jeden Tag neu. Und ich darf das jeden Tag neu annehmen und darf sagen, Gott, ja, ich habe was begriffen. Du liebst mich. Ich muss mir keine Sorgen machen um meine Versorgung. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich dieses Prinzip lebe, was du gesagt hast in deinem Wort. Dass ich einen Teil von dem wiedergebe, zurückgebe, was du mir gegeben hast. Muss ich mir keine Sorgen machen, dass es mir dabei schlecht geht, sondern du willst mich segnen. Gott, und ich danke dir dafür, dass du all in gegangen bist. Dass du deinen Sohn ans Kreuz gegeben hast, damit ich leben kann. Damit ich diesen Segen erfahren kann, den du mir geben willst. Ich habe gesagt, das Ganze ist ein Gebet entfernt. Es ist recht einfach, ein Gebet zu sprechen. Und ich möchte einfach mit uns gerne beten von hier vorne. Und ich frage dich jetzt nicht, du musst jetzt kein Handzeichen geben, musst nicht nach vorne kommen oder so. Aber ich will dich einladen, dort wo du bist und du sagst, hey, dieses Gebet möchte ich mitbeten. Ich möchte erleben, dass dieser Gott ein realer Gott ist. Ich möchte erfahren von dem, was du da vorne erzählst, Tobi. Dann lade ich dich ein, das Gebet einfach für dich mitzusprechen. Mach's zu deinem Gebet, mach's mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, die da sind. Du musst es nicht laut machen, du kannst es leise tun. Aber nutz diese Gelegenheit, nutz diese Chance, mit Gott in Kontakt zu kommen. Gott, ich danke dir dafür, dass du all in gegangen bist. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich überschütten willst mit deinem Segen. Ich danke dir dafür, dass du all das getan hast, damit ich in Beziehung mit dir treten kann. Dass du all das getan hast, damit du mich segnen kannst. Gott, und ich gebe gerne einen Teil von dem zurück, was du mir gegeben hast. Weil ich begriffen habe, den Effekt verstanden habe, dass wenn ich einen Teil davon gebe, was du mir gegeben hast, ist wieder Platz da, damit du neue Dinge geben kannst, damit du mich mehr segnen kannst, mich über Größeres stellen kannst. Gott, und ich bin hier und ich brauche so dringend deine Gnade. Ich bin hier und ich muss so dringend dich erleben als meinen persönlichen Retter und Erlöser. Du hast alles getan. Jesus hat am Kreuz für meine Schuld, für mein Fehlverhalten, für das, was mich trennt von dir, hat er bezahlt, Gott, und ich bete darum, dass du in Beziehung mit mir trittst. Ich nehme das an, was Jesus am Kreuz da getan hat für mich. Und ich möchte Freiheit erleben. Jesus, und ich bete, dass du jedem Einzelnen, der dieses Gebet für sich heute Morgen gebetet hat, ob das 100. Mal, ob das 1. Mal, dass du den Personen begegnest, in den Situationen, wo sie gerade drinstecken, dass sie jetzt deine Liebe erfahren, dass sie jetzt erleben, wer du bist, dass du ihnen begegnest.